Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Heute diskutieren die Beraterin Maike Leopold mit dem Speaker und Autor Norbert Schuster und Gunter Fritsche, Vice President Cluster Touchpoint bei der Deutschen Telekom. Und zwar darüber, wie LinkedIn zielführend für Personal Branding und Lead-Generierung genutzt werden kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Um LinkedIn kommt man ja heute kaum noch rum, besonders im B2B, egal ob Jobsuche oder digitaler Vertrieb, aka Social Selling oder einfach auch Meinungsaustausch. Das ist sozusagen der Place to go. Wir haben mittlerweile über 17 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Zentraleuropa und über 800 Millionen weltweit. Und die Plattform hat ja ein atemberaubendes Tempo in den letzten Jahren vorgelegt. Es ist eine Content- und Interaktionsmaschine. Wir können Artikel schreiben, Newsletter verschicken, Livestreaming machen, Events. Und jetzt gibt's auch noch Audio, wird ja gerade ausgerollt, ne? So à la Clubhouse, also alles Mögliche, was wir da als Nutzerinnen und Nutzer auch machen können. Und dann erfreut sich natürlich ja LinkedIn auch noch wachsender Beliebtheit, wenn es um Lead-Gen geht, auf Basis der Nutzerdaten. So, und wir wollen einfach darüber sprechen, zwischen Personal Branding und Lead-Generierung, wie können wir LinkedIn eigentlich zielführend, Betonung auf zielführend, für Recherche, Dialog und Geschäftsanbahnung oder auch Jobsuche nutzen, ja? Und was erwartet uns auch in Zukunft auf der Plattform? Das könnte auch spannend sein. Wir laden auch alle, die hier dabei sind, dazu ein, Fragen zu stellen und hier in den Chat zu stellen. Dann holen wir euch mit rein, zumindest inhaltlich. Dann starten wir mit der Vorstellung. Mein Name ist Maike Leopold. Ich bin Expertin für digitale Kommunikation und berate vor allen Dingen B2B-Unternehmen in diesem Feld. Ja, und in dieser Eigenschaft bin ich natürlich auch schon seit Jahren bei LinkedIn unterwegs und ich staune immer wieder darüber, über das Tempo, was sich da tut und was da auch alles möglich ist. Ja, und dann gebe ich mal weiter an dich, Gunter. Magst du dich mal kurz vorstellen und vielleicht auch sagen, wie du im Moment LinkedIn nutzt?
Klar, gerne. Also ich bin Gunter Fritsche, arbeite bei der Deutschen Telekom, also in der Deutschlandgesellschaft. Meine aktuelle Funktion ist dort, dass ich den operativen Betrieb der Telekom.de verantworte. Alles, was man braucht, um so eine Webseite irgendwie am Laufen zu halten und auch reibungslos am Laufen zu halten. Und ich entwickle auch die Plattformen, auf der wir sind, weiter, sodass wir also auch zukünftig ein vernünftiges Business nutzen. Ich nutze LinkedIn sehr intensiv, zu anderen Plattformen auch, insbesondere eigentlich, um Kontakt zu Firmen zu finden, die innovative Ideen mir generieren. Also ich habe das auch so durchaus in meinen Profilen reingeschrieben, gesagt, ich bin offen für Unternehmen, die mich ansprechen, die mir irgendwas vorstellen, die mir konkret auch ihre Produkte andienen. Ich weiß, dass das viel Aufwand ist, kostet auch viel Zeit, aber von 10 Kontakten, die ich habe, ist einer wirklich brauchbar und dementsprechend nutze ich das ganz intensiv und natürlich auch für mein privates Netzwerk, aber da kommen wir gleich noch.
Danke. Norbert.
Ja, vielen Dank. Ja, Norbert Schuster, Geschäftsführer von Strike2. Ich habe eigentlich zwei Funktionen. Einmal das Thema Strategie und Umsetzungsunterstützung für Digitalisierung im Marketing und Vertrieb. Von daher ist LinkedIn da eben eine wichtige Komponente in diesem Umfeld. Und der zweite Themenblock ist das Thema Systeme, also Integration von Systemen mit iPaaS-Lösungen, wo es dann auch darum geht, Daten von beliebigen Systemen zusammenzubekommen. Das geht eben bis zu einer CDP. Und für mich ist LinkedIn, also ich habe das ja mal die Wasserlauf-Strategie genannt, und für mich ist LinkedIn eben ein Teil meiner Wasserlauf-Strategie, dort zu sein, dort sichtbar zu sein. Das Wasser im Wasserloch ist Content, dann eben wertvollen Content auf LinkedIn zu platzieren und natürlich auch mit dem Netzwerk in Kontakt zu bleiben.
Genau, ja, Wasserlochstrategie, das gefällt mir super. Aber wenn du jetzt schon das Stichwort Content nennst, dann vielleicht steigen wir damit mal ein. Ne? Ich habe ja auch eingangs schon gesagt, es ist eine wahnsinnige Content-Maschine mit allen Vor- und Nachteilen, die das inzwischen hat. Gell? Ich habe heute Morgen noch mal bei FutureBiz nachgeschaut. Die haben immer so aktuelle Auswertungen. Allein im letzten Jahr hat sich die Menge der Beiträge um 50% gesteigert, ja, auf LinkedIn. Die Frage ist, wie kann man eigentlich da sich Gehör verschaffen? Ja? Nach dem, wie heißt es mal so schön, cut through the clutter. Ja? Die Beiträge rasseln nur so durch die Timeline. Was ist da so euer Eindruck oder welche Beiträge kommen bei euch gut an?
Magst du bitte? Ja, also sagen wir so, erstmal der Content selber. Ich bin immer ganz neidisch auf meine Kollegen hier, teilweise in der Telekom, die irgendwie jeden Tag irgendwie einen Beitrag raushauen. Das finde ich wirklich cool, aber da muss ja was Substanzielles dabei rumkommen. Also irgendwas dann nur reinzuschreiben, was irgendwie was keinen Nährwert hat, kann ich auch lassen. Ja. Und ich sehe halt, dass wir viele Leute bei uns haben, die auch sich Tools und Menschen bedienen, die sie mit diesem Content versorgen, damit sie überhaupt was Substanzielles rauskriegen. Ich selber merke das, sowas habe ich leider nicht, ganz ehrlich sagen. Und mir fällt es echt schwer, jeden Tag irgendwas zu finden, was wirklich auch jemand interessieren könnte. Und das kostet Zeit. Also wenn man sowas tut, dann muss man wirklich auch die Zeit dazu haben, sich was zu überlegen. Was könnte es sein? Was interessiert da jemanden? Worüber kann man drüber diskutieren? Was ist so das, was gerade das Wichtigste ist, was diskutiert wird? Und das ist so die Herausforderung, die ich da im Moment habe. Ich würde gerne wesentlich mehr kommunizieren, weil ich A, die Diskussion schätze und B, hat das natürlich auch was damit zu tun, dass man halt auch selber an Relevanz gewinnt, dass man auch Follower hat, die einem auch zuhören. Aber man braucht halt unfassbar viel Zeit dafür und die habe ich halt leider nicht. Und dementsprechend bin ich da nur sehr sträflich unterwegs und mache da vielleicht ein bis zweimal im Monat was, was einfach zu wenig ist, um Relevanz zu generieren.
Darf ich da nochmal kurz einhaken, Gunther? Ihr habt da so ein Ambassador-Programm, ne, bei der Telekom. Wie heißt der Hashtag nochmal? Also so richtig mit digitalen Markenbotschafter. Drinnen.
Ja, genau.
Aber sind natürlich nicht alle drin, ne?
Nein, es gibt verschiedene Thematiken. Die Telekom, Markenbotschafter und wie sie alle heißen, ja. Aber das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Die nutzen das natürlich auch, ohne Frage, als Plattform. Aber die nutzen das dann wiederum, um sich untereinander auch in ihrem Netzwerk stärker zu verzahnen. Dann.
Norbert, wie gehst du mit dem Thema Content um?
Naja, für mich gibt es eigentlich eine Regel, die heißt, wenn du schreibst, dann schreib relevant, hilfreich oder unterhaltend. Und wenn ich das nicht tun kann, dann lasse ich es bleiben. Und was für mich gut, ich habe halt den Vorteil, da ich Bücher habe, wo ich schon viel geschrieben habe, kann ich natürlich aus den Büchern schöpfen. Aber ich empfehle halt auch immer, sich seine Wunschkunden zu profilieren. Dass ich weiß, das ist teilweise abgedroschen, weil es nicht richtig angewendet wird. Aber ein gescheites, tiefes Buyer-Persona-Profil gibt mir eigentlich für Jahre hinaus Impulse und Ideen, was ich auf LinkedIn schreiben könnte. Und dann habe ich aber auch eine relativ gute Garantie, dass ich eben für meine User schreibe. Und nicht für den Algorithmus und nicht für die Suchmaschinen, da kommen wir nachher bestimmt ja auch nochmal dazu, weil Content wegen Content macht keinen Sinn, sondern Content muss halt wirklich für jemand gedacht sein. Content hat immer eine Aufgabe und ein Ziel aus meiner Perspektive und wenn ich davon nicht genug habe, dann mache ich lieber weniger. Dann bin ich bei dir, Gunther, dann lieber nur einmal im Monat, dann aber richtig, als irgendwas vor mich hinzuschreiben.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich sag immer, man braucht für sein Profil so ein Dreiklang aus, ja, das Profil muss stimmen, meine Positionierung muss stimmen, also es muss einfach klar erkennbar für meinen Besucher sein, wer bin ich und warum soll ich mich mit mir vernetzen. Und das Dritte natürlich der Content. Gell? Aber ich bin ganz bei dir, aber ich habe erst neulich einen Rant losgelassen bei LinkedIn. Ich habe einen Newsletter dort. Weil ich die Beobachtung gerade in letzter Zeit gemacht habe, dass es eine Explosion von Personal Branding Beiträgen gibt, wo nicht immer ganz klar ist, was ist denn der Sinn und Zweck, und das natürlich dann auch Zeit kostet, die eigene Timeline zu sortieren, um die sinnvollen Dinge zu finden, die ich wirklich suche und haben will, ne? Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Ja, das ist halt, ich nenne es immer die Medienkompetenz, ne? Die dann halt einfach fehlt. Das sind ja diese ganzen Sales-Zombies, wie ich sie immer nenne, die dich dann anschreiben, hallo Herr Schuster, Sie atmen ja auch Luft, wollen wir uns verbinden, so auf die Tour. Und wenn man es dann wirklich mal macht, wieder besseres Wissen, kommen dann natürlich auch genau diese Content-Schnipsel, mit denen man nichts anfangen kann, wo man genau sieht, die hat man sich von irgendeinem Pseudoguru kopiert und kopiert jetzt dieses Vorgehen. Aber wie gesagt, das haben wir am Anfang von Social Media, ich habe 2008 ein Buch über Twitter geschrieben, da haben wir schon Social Media verglichen mit einer Gartenparty. Würdest du das auf einer Gartenparty machen, wenn dich jemand seinen Freunden vorstellt, würdest du dem deine Visitenkarte ins Gesicht drücken und würdest nur noch verkaufen, 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 würdest du auch nicht machen. Dann mach es eben auch in LinkedIn bitte nicht. Aber das zieht sich schon seit den Anfängen von Social Media bis jetzt leider durch.
Aber es ändert sich halt auch gerade, finde ich, auch sehr stark, weil wir reden ja nicht mehr nur noch über deutsches Publikum, was da jetzt kommt, sondern wir reden über sehr viel Internationales. Und ich kriege also, genau wie du das sagst, diese Zombies, die da kommen, also aus welchen Ländern der Welt irgendwie die Leute kommen, die mir sagen irgendwie, hey, wir sollten uns mal vernetzen, ich bin der XY, ich habe eine Firma, lass uns mal vernetzen. Wenn der sich wenigstens mal die Zeit nehmen würde, vielleicht mal ein Profil mal vorzulesen und sagen, ich habe ein gutes Produkt, das passt auf dich, weil du hast ja ein paar Sachen geschrieben, wunderbar, reagiere ich auch drauf. Aber das, was du gerade gesagt hast, irgendwie die dich einfach nur zumüllen mit irgendwie, hier bin ich, ganz furchtbar.
Ja, und ich finde es immer am witzigsten, wenn man mir, wo ich für Lead Management stehe und für Marketing Automation stehe, wo man mir Unterstützung für Lead Management an oder Lead Generierung anbieten will. Und ich sage, wirf doch bitte mal einen Blick auf das Profil. Du gehst doch auch nicht zum Metzger und bringst die Fleischwurst mit und versuchst die dem zu verkaufen.
Nochmal, genau, absolut. Nochmal, Gunther, also wenn jemand dich anspricht, sage ich mal, das ist ja dann aktiv, ne, sozusagen, dann guckst du schon mal auf das Profil drauf und guckst, wer ist denn das, macht das Sinn?
Ne? Ich guck mir alle an. Ja. Jeder, der mich über LinkedIn anpingt, gucke ich mir an. Man guckt mir an, ich gucke mir an, was der mir schreibt. Wenn das gerade so eine Mail ist, ich bin der und der und ich habe eine Firma und lass uns mal verlinken, dann ehrlich gesagt nicht. Wenn sich jemand die Mühe macht, irgendwie zu sagen, hey, ich habe dein Profil gesehen, ich habe irgendwie ein Produkt, das könnte passen, ich habe mal eine Idee, wollen wir uns mal vernetzen oder so, dann gucke ich mir auch dem sein Profil an und gucke mir in der Regel auch die Webseite an, wenn ich die Zeit, also nehmen wir ein bisschen Zeit versetzt, aber ich versuche das. Und dann akzeptiere ich die Kontakte auch erstmal.
Ja.
Dann ist genau das, was du sagst, dann kommt ja auch was danach. Ja.
Das spricht natürlich absolut dafür, auch sozusagen diese Hausaufgaben zu machen auf dem Profil. Ich erlebe das halt auch immer wieder so in meiner Beratung, die Leute stellen dann halt da so ein Foto rein und ein bisschen CV und mehr kann man aber nicht erfahren über sie. Aber genau das, was du, Gunther, sagst, spricht ja dafür, da seine Hausaufgaben auch zu machen, damit das klar erkennbar ist, wo auch der Match ist zwischen zwei Leuten, die da ins Geschäft kommen wollen. Ne?
Genau. Und das wiederum setzt ja auch voraus, dass ich es auch ernsthaft tue. Also, dass ich mir auch die Zeit mal dafür nehme, mein Profil mal aufzuräumen. Da muss man ja mal den inneren Schweinehund überwinden und dann mal sagen, so, jetzt setze ich mich wirklich mal intensiv damit auseinander und presse das Ding mal wirklich gewissenhaft durch. Ich muss es ja auch noch in Englisch machen und in Deutsch, ja, weil wir reden ja über eine internationale Plattform, um das zu tun. Und das hat mich schon, ich sag mal, eine Woche Zeit gekostet, mal intensiv damit zu arbeiten. Aber wenn man es da mal hat, dann ist es wirklich Gold wert.
Robert?
Ja, ich wollte gerade sagen, also es gibt für mich im Moment keine bessere Plattform im B2B, wo man aktiv sein kann und aktiv sein sollte. Also ich bin schon relativ lange in dem Bereich. Ich habe seit 2003 ein Xing-Profil, kurz danach ein LinkedIn-Profil. Aber was im Moment für eine Dynamik in LinkedIn drin ist und was da für Möglichkeiten drin stecken. Also ich sag mir, eigentlich ist es fast schon Sabotage, wenn ein Vertrieb nicht damit agiert, wenn er sich das nicht anschaut und nicht anschaut, wie kann ich mein Profil optimieren, wie kann ich dafür sorgen, gefunden zu werden. Es muss ja nicht unbedingt jeder sofort schon den Sales Navigator einsetzen, aber alleine aktiv zu sein, ein gutes Profil zu haben, die Möglichkeiten zu nutzen, eigentlich ist es sträflich, das nicht zu tun.
Vielleicht erklärst du nochmal, falls jemand dabei ist, die oder der Sales Navigator nicht so ein Begriff ist, was ist das, was kann man damit machen?
Ja, es gibt ja mehrere Stufen des Engagements. Also ich sag mal, wenn jemand neu anfängt, ich bin viel in der Industrie unterwegs, in der IT unterwegs, da haben wir oft eher ältere Kaliber, so wie ich zähle ja auch dazu, die Berührungsängste haben, wo ich sage, naja, fang doch einfach mal damit an, deine Bestandskunden, deine bestehenden Kontakte zu kontaktieren. Die kennen dich, schreiben einen netten Satz dazu, dann werden deinen Kontakt annehmen. Dann baust du langsam dein Netzwerk auf. Wenn du etwas postest, sehen alle diese Leute das. Das heißt, so, das ist so die nächste Stufe des Engagements. Nutze Content, um in deinem Netzwerk um die Netzwerkeffekte zu nutzen, von deinen Leuten gesehen zu werden, aber auch von deren Leuten gesehen zu werden. Und wenn du dann professionelles Social Selling im Vertrieb machen willst, dann ist der Sales Navigator einfach eine Möglichkeit, wo ich nochmal eine erweiterte Suchmöglichkeit habe. Also wenn mein Wunschkunde der Peter Produktionsleiter im Maschinenbaubereich ist, dann kann ich mal gucken, wie viele von diesen Peters gibt es denn da, kriegt man so eine Idee vom Volumen und kann dann entweder die sofort kontaktieren, aber der Sales Navigator ist halt da noch ein bisschen cleverer. Du kannst im Prinzip diese Menschen markieren. Du siehst also diese Menschen, du kannst die markieren, du siehst in Zukunft, was die schreiben, was die liken, was die kommentieren und wie du es jetzt wieder, das blöde alte Beispiel Gartenparty, wie du es dort auch am Stehtisch mit einem Bier und einer Bratwurst in der Hand machen würdest, wenn der auf einmal von deinem Fußballclub anfängt zu erzählen, dann wirst du aktiv. Wenn der von Angeln erzählt, wenn der von irgendeinem Thema erzählt, wo du irgendwas dazu beitragen kannst, dann steigst du bei der Gartenparty ins Gespräch ein. Und so kann ich das bei LinkedIn eben auch machen. Wenn angenommen, ich würde Kontakt zum Gunther haben wollen und er schreibt über ein bestimmtes Thema, das für mich spannend ist oder wo ich einen Bezug, wo ich was dazu beisteuern kann, dann kann ich dann aus der Deckung gehen, weil der Sales Navigator hat ja so ein bisschen auch einen Stealth-Modus. Also ich markiere ihn und er bekommt es nicht mit. Aber dann kann ich aus der Deckung gehen und hoffentlich dann was Cleveres dazu sagen. Kommentieren, liken, auf mich aufmerksam machen. Und diese Funktion ist halt im B2B für viele Unternehmen eine super Möglichkeit, wenn sie die nutzen.
Und da sind wir dann ja auch wieder bei dem Stichwort Social Selling, ne? Was du gesagt hast. Wenn ich jetzt hier automatisiert was raushaue, dann kann ich mir natürlich auch sehr schnell das verbrennen, ne? Die Möglichkeiten, das Potenzial, was da dahinter steckt. Du hast ja eingangs auch gesagt, Norbert, du hast über Tools gesprochen, es lassen sich ja auch CRM-Systeme dann verbinden entsprechend, in den Sales Navigator und dann die Daten auch nutzen, richtig?
Ja, du kannst, also ich empfehle immer eine iPaaS-Lösung zu nehmen, Integration Platform as a Service. Das ist eine Plattform, mit der ich beliebige Systeme verbinden kann. Dann kann ich zum Beispiel Leads generieren über Anzeigen in Facebook oder eben halt auch in LinkedIn und kann dann dafür sorgen, dass diese Leads automatisiert ohne Programmierung direkt in meine Marketing Automation zum Beispiel fließen, dort in einem automatisierten Prozess entwickelt werden. Man nennt das Lead Nurturing, ist der Fachbegriff. Nurturing kommt von Aufbauen, Entwickeln, Nähren und dann kommt er eben über so eine Plattform, kommt in diese Automatisierungsplattform, eine Marketing-Automation. Wenn der Reife gerade erreicht ist, wird der Lead dann automatisiert an das CRM-System übergeben. Und wenn man will, kann man dann eben noch GoToWebinar mit einbinden und so weiter und kriegt dann halt im Prinzip einmal, man bildet den Marketing- und Vertriebsprozess einmal mit diesen Systemen komplett ab und integriert dann eben so eine Plattform wie LinkedIn eben nahtlos in so einen Prozess. Dann habe ich halt nochmal eine andere Dimension. Dann bewege ich mich nicht nur innerhalb von LinkedIn, was schon super ist, sondern ich kann eben die anderen Informationen noch mit einbeziehen.
Ja. Wie schätzt du das ein, Gunther, das Potenzial davon?
Naja, wir verkaufen ja jetzt nicht so sehr viel über LinkedIn. Wir versuchen das natürlich im Geschäftskundenbereich. Das ist uns bisher noch nicht wirklich so gut gelungen. Also, dass wir unsere Produkte irgendwie so darüber irgendwie platzieren, dass wir Menschen, also Unternehmen adressieren können, die das Thema nutzen. Das ist übrigens im Privatkundenbereich nicht anders. Also, wir haben schon ganz viel versucht, über Facebook und Instagram unsere Produkte zu generieren. Wir generieren relativ viele Leads, aber relativ schlechte Kunden, geschweige denn welche, die wir überhaupt verwenden können, weil sie durch die Boni fliegen. Also für PK kein Thema, für GK ist es nicht mein Turf, aber ich glaube, wir haben den Pack auch noch nicht gefunden. Allein um den Bestand zu pflegen und mit unseren Kunden auch im Dialog zu bleiben, ist das ein extrem cooles Instrument, weil es halt was anderes ist, als wie wenn ich jetzt nur eine E-Mail oder sowas schreibe. Also wie du schon sagst, ich kriege natürlich als Geschäftskunden, Vertriebsmensch mit, was meine Kunden tun, wenn die irgendwie anfangen zu posten, irgendwie, keine Ahnung, bei uns steht ein Umbau an oder irgendwie irgendwelche Thematiken, habe ich einen Anlass als Vertriebler, den Kunden anzurufen und sagen, hey, ich habe bei dir gelesen, du baust ein neues Gebäude, wie sieht's denn eigentlich aus? Bist du da schon mit Infrastruktur versorgt? Kann ich irgendwas für dich tun? Das sind Informationen, die er sonst ja eher nicht bekommt, und das sind einfach schöne Anlässe, den Kunden mal wieder zu adressieren und zu sagen, hey, bin ich, kann ich was für dich tun?
Ja, es hilft ja auch, ganz gut eben, was du auch gesagt hast, Norbert, das zu strukturieren, ne? Weil wenn wir in unserer normalen Timeline sind, dann haben wir da zwar auch Sortierfunktionen, aber es kann schon auch viel durchrauschen, während im Sales Navigator kann ich sehr, sehr genau eigentlich eingrenzen, wen möchte ich da haben und was möchte ich, von wem möchte ich sehen, dass sie posten und so weiter, ne?
Ja.
Natürlich sehr hilfreich bei der Menge an Content, die da täglich über den Ladentisch geht. Wollen wir nochmal zurückkommen zum Thema Content und zum Algorithmus, wie der tickt. Wir haben es ja eben schon gestreift. Wie ist eure Einschätzung? Wird darüber ja, also es ist ja ein bestgehütetes Geheimnis, der Algorithmus und wie er überhaupt funktioniert, und die Expertinnen und Experten raunen dazu sehr viel. Aber es scheint da so ein paar Grundregeln zu geben, wie ich am besten meinen Content platziere und wann und wie oft. Habt ihr damit Erfahrungen, Ratschläge vielleicht?
Also das ist so das Thema, wenn du wirklich eine Relevanz generieren willst und auch eine Community aufbauen möchtest, die dir folgt und auch eine gewisse Größe hat, dann musst du schon mehrmals in der Woche was posten.
Ja.
Also eben, das ist so meine Erfahrung. Irgendwie einmal im Monat reicht da nicht. Das ist so dieses eine. Und das andere, was mir auch sehr auffällt, ist, sowohl Xing als auch Google als auch LinkedIn haben es extrem verstanden, die Suchalgorithmen von Google vernünftig da mit drin zu haben. Das heißt, wenn du dein Profil echt gut gepflegt und hinterlegt hast, dann stehst du, wenn man nach dir sucht in Google, auch mit deinem LinkedIn und deinem Xing-Eintrag in der organischen Suche auch ganz oben. Auch das hat ja was mit Algorithmen zu tun, wobei das ja auch ein bisschen was mit Google zu tun hat. Aber auch hier haben die beiden Unternehmen schon sehr genau verstanden, was man tun muss und wie man es tun muss, um bei Google gefunden zu sein. Aber du selber musst natürlich auch was dafür tun, weil wenn du nur, wie du vorher gesagt hast, nur dein Bildchen reinschreibst und hier bin ich, dann geht's natürlich nicht.
Mhm. Genau, also ich glaube, die aktuellen Ratschläge lauten da so dreimal die Woche posten, ne? Und dann halt auch ein bisschen variieren, ne? Es gibt ja die berühmte Umfragen-Geschichte, wo einige schon wieder gesagt haben, oh, lass mich mit den Umfragen in Ruhe, aber die funktionieren, glaube ich, immer noch sehr gut. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, mal ein Video zu machen, Live-Video gibt es ja sogar, muss man halt beantragen, ne? Und was haben wir noch? Den Newsletter, den haben sie ja jetzt angefangen. Das ist, glaube ich, weiterentwickelt worden aus diesen Langbeiträgen. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sich da zu Wort zu melden. Ja. Habt ihr da eine Erfahrung, mit welchen Formaten habt ihr die besten Erfahrungen vielleicht? Norbert?
Ja, ich bin da immer hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite, ja, der Algorithmus ist da, auch wenn ihn noch niemand gesehen hat, aber er ist da. Also man muss irgendwie natürlich damit umgehen. Aber eigentlich habe ich keinen Bock für einen Algorithmus zu schreiben, sondern eigentlich will ich für meine User schreiben, für meine Kunden, für mein Netzwerk schreiben. Und von daher sträube ich mich da zu sehr, von wegen, du musst dreimal in der Woche und Dienstag um 10.15 Uhr ist ein guter Zeitpunkt. Ein Post, der bei mir die größte Reichweite erreicht hat, der hat irgendwie 45.000 Views, den habe ich sonntags morgens um 11 losgeschickt. Also von daher, ich denke mal so Sachen wie, daran zu denken, wenn du postest, wird erstmal dein Post analysiert, wie viele Leute liken, was wird darin gemacht, wie relevant ist der und erst nach einer gewissen Zeit, wenn überhaupt, wird er an eine größere Audience ausgespielt. Mhm. Das zu wissen, ist wichtig, finde ich. Mhm. Dieses Thema, wie gehe ich mit Hashtags um? Also wie will ich in meinem Post sagen, dieser Post dreht sich um ein bestimmtes Thema? Und da gibt es natürlich auch Posts, da sind 20 Hashtags drin. Macht natürlich auch wieder gar keinen Sinn, weil der Post kann nicht 20 Themen erfüllen. Also reduziere dich auf wirklich, keine Ahnung, man sagt glaube ich 3 bis 5, auf die 3 Hashtags, wo du sagst, darum geht es in diesem Post, das macht Sinn. Genauso diese Sache, wie du ja jemand taggen kannst, wo ich einen Post rausschicken kann und kann sagen, na, was sagt ihr dazu, Michael, Gunther, um euch dann nochmal explizit mit einzubauen. Auch das kann helfen, aber auch da wäre ich vorsichtig. Wenn ich den Gunther nicht kennen würde oder dich, Michael, dann würde ich das nicht machen. Oder wenn ich euch nicht gut kennen würde oder ich würde wenigstens mal vorher fragen, ist das okay für euch? Und wenn ihr sagt, nee, dann lasse ich es natürlich weg, auch wenn das für den Algorithmus vielleicht hilfreich wäre. Also ich versuche da so einen Mittelweg zu finden, aber Schwerpunkt ist bei mir ganz klar, was wollen meine User, meine Follower, meine Kunden, was wollen die sehen? Und versuche mich da nicht zu sehr gängeln zu lassen von dem Algorithmus.
Ja, das ist spannend, was du sagst. Ist auch wieder das Stichwort Medienkompetenz, ne? Genau. Hau ich da 20 Hashtags rein oder eben 3, die relevant sind? Tagge ich 20 Leute? Es gab eine Zeit lang, da war das sehr überbordend, hat sich aber auch wieder gelegt, weil es halt auch einfach dann nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, dass der Algo da dann doch auch eingreift. Was ich auch spannend eben bei dem LinkedIn-Algorithmus finde, ist, dass da noch eine Redaktion drin sitzt. Ne? Mhm. Also wenn ich auf dem neuesten Stand bin, ist das auch noch so. Das heißt, an irgendeinem Punkt, wenn ein Beitrag steigt in der Interaktion, dann wird das auch noch mal von menschlichen Entscheidern beurteilt, wie verfahren wir weiter mit dem Beitrag. Ne? Was mir außergewöhnlich scheint. Ne? Aber insgesamt bin ich auch der Auffassung, wichtig ist, dass es ein Thema ist, was mir am Herzen liegt, wo ich etwas zu sagen habe und gleichzeitig in das reingreift, was meine Audience interessiert. Ne? Genau. Funktioniert das auch schon, ne? Wenn ich mir jetzt stundenlang einen Kopf mache über die richtigen Stichworte, dann muss das nicht unbedingt eine super Reichweite bekommen.
Mhm. Also ich will zum Beispiel keine Umfrage machen, nur weil der Algorithmus sie mag. Ist mir jetzt egal, ob er sie mag oder nicht, keine Ahnung, sondern ich mache die dann, wenn ich sie für sinnvoll erachte, wenn ich wirklich Gehalt reinpacken kann und auch dem Teilnehmer, dem Lesenden damit auch einen Mehrwert schaffen kann, weil ich, nur für den Algorithmus würde ich sonst nicht machen.
Ja.
Ich meine, man muss ja einmal wissen, mit welcher Zielsetzung man da reingeht. Also ich gehe nicht nach LinkedIn, um täglich irgendwelche Posts zu machen, sondern ich nutze dieses Instrument für andere Ziele. Und man muss sich klar darüber sein, wenn ich es nutze und wenn ich dafür Geld ausgebe, für was will ich es denn eigentlich nutzen? Mhm. Das kann sowas sein, wie ich mache es aus Businessgründen jetzt im Journalist, Redakteur oder wie ihr jetzt, oder ich nutze es, um irgendwie vertriebliche Kontakte oder sowas zu machen. Es kann aber auch ganz andere Gründe haben. Wie gesagt, für mich hat es einen ganz anderen Mehrwert. Ich will angesprochen werden. Und dafür muss ich nicht jeden Tag irgendwie einen Post rausschmachen. Also dann wäre wahrscheinlich die Ansprache höher wahrscheinlich. Und ich würde nicht mehr dazukommen, das alles abzuarbeiten. Aber das ist nicht meine Intention. Ja? Meine Intention ist, irgendwelche Netzwerke zu haben. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich, was andere USPs noch sein können. Und eben, um auch adressiert zu werden für einfach coole Ideen, die ich sonst irgendwie nie gefunden hätte.
Mhm. Gut, jetzt hast du natürlich eine besondere Position, Gunther, als mit einer hohen Position bei der Telekom bist du eher ein Zielobjekt. Da will man Kontakt zu dir, dann will man dich kennen, da will man Erfahrung aufbauen. Wenn jetzt, ich sag mal, so ein Solopreneur unterwegs ist, der sich jetzt selbstständig gemacht hat gerade, dann hat er wieder ein ganz anderes Ziel.
Ja, absolut.
Wir haben hier eine Frage von der Gabriele Braun reinbekommen. Vielen Dank. Mhm. Sie fragt, was sind unsere Erfahrungen mit Links in LinkedIn? Gabriele, ich vermute mal verlinkte Inhalte.
Extra.
Sonst schreibst du in den Chat, wenn es nicht so ist. Aber verlinkte Inhalte, ja, extern. Genau. Oh ja, auch so ein Thema. Wer mag zuerst?
Ja, also das kommt auf den Inhalt an wieder, ne? Und es kommt darauf an, wieder die Medienkompetenz, Maike. Wie teaser ich diesen Beitrag an? Ist es ein YouTube-Video, auf das ich verlinke? Ist es ein Blogartikel von mir? Ist es eine Verkaufsseite? Dann, wenn ich das merke, dann passiert natürlich ganz wenig. Also da so dieses Thema Content Distribution, wie baue ich meinen Content in Stufen auf? So, ich habe vielleicht einen LinkedIn-Beitrag, der ist länger. Den filetiere ich in LinkedIn-Posts. Wo verlinke ich aus diesen Posts dann extern in einen, auf ein White Paper oder sowas, was man runterladen kann oder auf einen Blog zum Beispiel? Da ist es dann eben auch wieder die Medienkompetenz, das richtig anzuteasern, eine Spannungskurve aufzubauen, im Post schon Relevanz zu haben, aber eben auf noch mehr Relevanz in einem externen Link zu verweisen. Also auch da, wie der Gunther vorhin gesagt hat, lieber gar nicht. Und wenn man es macht, dann eben mit Hirnschmalz und ein bisschen Zeit investiert und überlegt, wie kriege ich das clever hin und nicht nur einfach einen Link ranmachen, weil ich jetzt mal ganz schnell wieder ein paar Badelatschen verkaufen will, so auf die Tour.
Ja, bei Beiträgen, glaube ich, ist im Moment State of the Art, wenn ich einen externen Link bringe, dass ich den in die Druckos schreibe, also im Kommentar unter dem Beitrag, weil es das Gerücht geht, offenbar auch statistisch unterlegt, dass wenn die Verlinkung direkt im Beitrag ist, dass das abgestraft wird. Aber ich denke auch letztendlich geht es um die Relevanz und dann wird dann auch geklickt. Ich habe beides schon mal ausprobiert. Mhm. Ich sehe es bei vielen im Moment, dass sie eben ein Thema anteasern und sagen, mehr dazu findet ihr in dem Link in den Druckos, also in den Kommentaren. Ja. Mhm. Vielleicht, Gabriele, probierst du das auch mal aus, was deine Eindrücke über die Reichweite sind, je nachdem, wie du das machst. Ja. Es ist natürlich so, dass alle Plattformen ja nicht nur LinkedIn wollen, natürlich, sollen da drin bleiben. Ne? Und wir sehen ja auch an der Content-Strategie von LinkedIn, dass sie versuchen, eine Welt aufzubauen, wo wir schon gar nicht mehr raus wollen. Sozusagen so eine Art B2B-Metaverse. Und insofern kann das natürlich schon sagen, dass sie es nicht sein, dass sie es nicht befördern wollen, ne? Dass wir uns da rausklicken.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Kann man strategisch, wenn man das merkt, dass es wirklich so ist, man kann es ja wirklich mal ausprobieren, kann man natürlich strategisch nutzen, dass ich sage, okay, wie lange bleibe ich in diesem Universum? Wie viel Content gebe ich dort preis? Und also im B2B-Bereich kommt immer der Punkt, wo jemand sagt, so, jetzt will ich mit den Menschen reden. Mhm. Ich will ja eine Anlage kaufen oder ich will ja einen Berater engagieren oder. Also muss ich irgendwann mit dem Menschen reden. Und dann kann ich gerne in dem Universum genug relevanten Content preisgeben, bis dann eben dieser Tipping Point erreicht wird, wo der potenzielle Kontakt, Kunde, wie auch immer, sagt, so, und jetzt rufe ich die Maike einfach mal an, wenn ich eine Beraterin brauche.
Ja.
Positionierung und so weiter.
Genau. Gunther, wie ist das mit dir? Klickst du auf Links in LinkedIn?
Klar. Also erstens mal natürlich auf die Links, die die Menschen von Ihnen in Ihren Profilen hinterlegt haben. Klar, wenn ich ins Unternehmen reingehe, aber das ist ja, glaube ich, völlig normal. Ich klicke auch Links an, die mit in den Texten mit drin sind, um auch mal zu gucken, was ist das im Konkreten. Manchmal sind es irgendwelche Präsentationen, die ich mir dann darüber über einen SharePoint runterladen kann. Manchmal sind sie mit drin. Ich habe nur an eins gerade noch gedacht. Das hat ein bisschen auch was mit Trust zu tun. Also wir haben einen Piloten gemacht, so ein bisschen außerhalb, aber passt vielleicht ganz, ganz gut dazu, inwieweit man in den Chat oder in den Messenger tatsächlich einen Sales-Dialog Ende zu Ende einbauen kann. Also von Anfang bis Ende mit einem Abschluss. Das hat natürlich was mit Schnittstellen zu tun oder ob geht es, aber prinzipiell ist sowas machbar. Aber wir haben jetzt ganz viele Marktforschungen und Kundencafés mitgemacht und da haben wir sehr deutlich von unseren Kunden gehört gekriegt, also die Anbahnung und die Informationen und so ist alles okay. Aber wenn es dann darum geht, etwas zu kaufen oder irgendwas zu tun, dann wollen die Leute das nicht in einem Dienst wie jetzt LinkedIn oder sowas tun, sondern sie wollen dann, auch wenn es ein Link auf eine externe Seite ist, raus. Aber da ist dann das Vertrauen einfach wichtiger als wie, ich mache es hier fertig. Das ist, wir hatten eigentlich gesagt, das ist anders. Wir haben uns das in China sehr intensiv angeguckt. Denen ist es ja völlig egal. Ja, die machen das ja einmal komplett durch. Mhm. Und wir haben gedacht, naja, vielleicht ist es in Deutschland auch so. Aber nee, hier hat das was mit Vertrauen zu tun. Und auch hier ist das Vertrauen in LinkedIn und Xing unserer Erfahrung nicht so groß, dass diese Kunden irgendwas zu Ende machen wollen auf der Plattform, sondern wie Norbert gerade gesagt hat, ich will da mit meinen Menschen reden. Ich will auf eine sichere Bestellseite oder was auch immer. Und die liegt nicht bei LinkedIn. Zumindest im Moment nicht.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Aber aber wie kriegen wir diesen Sprung hin? Der ist ja schon groß, ne? Also dann direkten Kontakt zu kommen. Mit Vertrauensaufbau. D'accord?
Ja, indem mein Content, weil ich sehe ja nur den Content und das Profil ist ja auch Content, wenn mein Content überzeugt. Und überzeugen heißt Vertrauen aufbauen. Und da bin ich komplett bei euch beiden. Also darauf soll ich meine LinkedIn-Strategie ausrichten, dass ich all das, was ich tue, dann so tue, dass ich Vertrauen aufbaue, dass ich Relevanz aufbaue, dass jemand sagt, wen soll ich anders anrufen? Natürlich rufe ich die Maike an oder den Gunther, weil das Profil hat mich überzeugt, was die Menschen gepostet haben, hat mich überzeugt. Also ich bin der Meinung, wenn ich über mein Thema poste, Digitalisierung im Marketing und Vertrieb, dann muss ich nicht dazu sagen, übrigens, du kannst mich auch buchen. Oder du kannst auch mein Buch hier und dort kaufen. Also auf die Idee kommen Menschen von alleine. Das kann ich komplett abstreichen aus meiner Kommunikation im Social Selling Bereich, weil natürlich gucken sich die Leute das Profil von der Maike an und gehen auf die Webseite und sehen, was die für eine Beratung oder für Seminare anbietet und dann rufen diese an. Da muss die Maike sagen, kauf mich, kauf mich.
Genau. Oder sie rufen erstmal jemand an, der mit der Maike verlinkt ist. Das ist also ein extrem positives Thema, tue ich übrigens auch. Mhm. Manchmal, bevor ich mit irgendjemandem Kontakt aufnehme und ich sehe, es gibt Menschen, die ich kenne, die auch den Kontakt haben, die pinge ich dann schon mal an. Mhm. Und das ist ein echtes Pfund. Also wenn man seine Kontakte tatsächlich pflegt, wie du es vorher auch gesagt hast, ob das jetzt Bestandskunden sind, bei uns ist auch viel irgendwie Netzwerk aus der Telekom, was ja dann irgendwann auch mal außerhalb der Telekom ist, dann stellt man also fest, dass man, wen man da alles kennt, der wieder jemand kennt, und da mal kurz mal nachzufragen, so, helf mir mal gerade, wie sieht denn das aus, finde ich extrem wertig. Ja. Mhm.
Mhm. Ja, definitiv. Das ist das Thema Networking, ne, was du vorhin schon angesprochen hast.
Genau. Ich habe noch noch zwei Sachen aus dem Chat. Einmal danke an Kevin, der hat uns noch einen Artikel gepostet, warum Links im Beitrag nicht so cool sind auf LinkedIn. Da können die alle mal reinschauen. Da hat er was dazu geschrieben. Und dann haben wir noch die Frage von Thorsten. Wie steht ihr zum Einsatz von kurzen Videos bei LinkedIn? Als Beitrag, nicht als Werbung.
Das ist ein anderes Content-Format. Ob ich einen Post schreibe mit wertvollem, relevanten Inhalt, für manche Sachen ist ein Video einfach besser. A, kann ich komplexe Inhalte einfacher rüberbringen und B, ist es noch mehr social, weil also gerade bei uns beiden, Maike, wenn jemand einen Berater buchen will und da kommt ein Video und der Mensch ist im Video sympathisch, dann verstärkt es nochmal den Content.
Ja, ich habe ja gerade eine Video-Challenge mitgemacht, weil ich bin ja nun auch eine alte Texterin und ich weiß, ich muss da aus der Ecke rauskommen. Es hat mords Spaß gemacht und ich werde da auf jeden Fall mehr machen. Was ich jetzt letzthin gehört habe, war, die sollten möglichst kurz sein, diese, also wirklich die Tendenz geht zu immer kürzer. Also bitte dann so in einer Minute die Message rüberbringen und dann passt das schon. Es gibt aber auch viele Leute wohl, die, man kann ja in den Einstellungen auch sagen, will ich, dass die Videos loslaufen, wenn ich scrolle, will ich das nicht. Und es gibt eben auch viele Leute, die haben, schalten das stumm, weil es ihnen zu viel wird. Insofern Video ja, also ich gucke das auch, aber bitte in der Kürze liegt die Würze, das würde ich sagen. Und was mich persönlich auch interessiert und ich auch nicht weiß, ist, wie sind eigentlich die Zuläufe zum LinkedIn Live? Ne, wir können ja auch live gehen. Da sollen wir sogar 20 Minuten machen laut LinkedIn und nicht weniger oder 15. Da würde mich ja mal brennend interessieren, wie viele jumpen da eigentlich wirklich rein. Aber das gibt es halt auch noch als Videoformat. Habt ihr damit schon Erfahrungen gesammelt?
Nein. Gar nicht.
Mhm. Zu der Frage von vorher, Gunther, du hattest angesetzt, nutzt ihr das bei der Telekom schon intensiv, Videos, Kurzvideos?
Ja, aber mehr im Privatkundenbereich. Mhm. Also wir nutzen Videos total viel, um kleine Erklärbär-Videos zu machen, wenn jemand ein Problem hat und so. Die funktionieren super cool und die haben wir natürlich auch überall auf Facebook und Instagram und weiß ich wo überall. Im Giga-Bereich ehrlich gesagt noch nicht. Wir haben auch mal schon mal kleine Videos von irgendwelchen Veranstaltungen, aber eigentlich nur von unseren Großkopferten, die dann halt irgendwie irgendwas erzählen oder sowas. Aber so richtig fürs Daily Doing, nee. Mhm.
Aber ich denke, es ist wie in jedem Netzwerk mittlerweile, dass Video schon auf dem wahrgenommen wird und auf dem Vormarsch ist ein Stück weit. Ne?
Gut, es gibt ja noch die Sonderfunktion, dass man jetzt in seinem Profil statt dem Bild eben halt auch ein Video mit einer Ansprache nutzen kann. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Mhm.
Das habe ich neulich auch mal für mich aufgenommen. Das kann man hinter dieses Profilbild hinterlegen. Ne? Ja.
Mhm. Aber dann geht es ja mehr auch Richtung Personalberater, Job Description, so in die Richtung gehen. Das ist ja im Moment gerade auch so eher der Hype, sich irgendwie anders darzustellen und sowas, ja, und dann auch Videos zu verwenden.
Ja. Was haben wir denn noch so auf unserer Liste? Wir haben ja schon im Vorfeld uns ein bisschen abgesprochen. Da kam noch das Thema Xing auf. Was ist damit eigentlich? Es ist zwar jetzt nicht das Kernthema heute, aber Xing gibt es ja auch noch. Und ich werde häufig gefragt, brauche ich jetzt eigentlich LinkedIn oder Xing oder beides? Ja. Muss ich da wirklich beide Plattformen bedienen? Wie sind da eure Einschätzungen?
Also ich habe sehr intensiv mit Xing angefangen und habe das auch extrem viel genutzt. Und das war auch ehrlich gesagt für mich die Plattform, wo ich wesentlich mehr substanzielle, gute Kontakte darüber gekriegt habe. Dann kam ja irgendwann das Thema LinkedIn auf und mehr hat dann gesagt, sie verabschieden sich Richtung LinkedIn. Meine Erfahrung ist, dass ich beide Tools weiterhin nutze, auch wenn der Aufwand groß ist, sie weiter zu pflegen, weil es ist nach wie vor so, dass ich auf Xing eben viel mehr qualitativ gute Ansprache bekomme, während auf LinkedIn ich eben mehr Masse kriege und halt irgendwie aus der ganzen Welt, aber nicht so viel Gutes. Auf der anderen Seite hat natürlich LinkedIn auch wieder eine ganz andere Reichweite. Es ist halt nicht nur rein deutsch oder Xing versucht es ja auch, aber es ist schon wesentlich internationaler. Also insofern, ich finde beide Plattformen nach wie vor gut. Man muss sich halt auch nur hier wieder die Frage stellen, man muss es halt immer wieder pflegen. Und es gibt nichts Schlimmeres als einen nicht gepflegten Account. Und wenn ich das nicht gewährleisten kann, dann sollte ich mich für eins entscheiden. Egal welches, aber Hauptsache eins, was gut gepflegt ist.
Da geht mir das Herz auf, wenn du das sagst. Robert, was hast du für Erfahrungen mit Xing?
Ja, ich habe eine ähnliche Historie wie Gunther. Ich habe mit Xing angefangen, als es noch OpenBC war und ich war lange Zeit im Softwarebereich mit Standardprodukten, wo wir sehr viele Kunden hatten. Und nach jeder Messe hast du wieder neue Kontakte gehabt. Ich habe ein paar Gruppen aufgebaut und moderiert. Also ich habe noch mehr Kontakte auf Xing. Ich finde teilweise so kleine Bereiche gar nicht schlecht. So die erweiterte Suche ist zum Beispiel, finde ich, immer noch relativ übersichtlich. Auch diese Funktion mit dem Portfolio zum Beispiel finde ich gar nicht unspannend. Auch das einzubinden in den digitalen Prozess mit einer Verlinkung in den Nurture-Prozess und so weiter, das ist ganz gut. Also ich finde es auch ganz gut in manchen Branchen, weil meine Kunden sind ja quasi überall unterwegs, mal zu gucken, finde ich den Konstruktionsleiter, den Marketingleiter, den Vertriebsleiter, den Qualitätsmanager, finde ich den eher vielleicht auf Xing, weil er vielleicht eher im Dachbereich unterwegs ist. Nur muss ich sagen, ich erschrecke fast schon, wenn ich mal ein Like bekomme oder wenn mal jemand kommentiert. Da zucke ich ja schon zusammen. Das ist ja, muss man im Kalender ankreuzen. In LinkedIn poste ich und habe innerhalb von Sekunden habe ich Views und Likes und Kommentare. Also wenn ich mich für eine Plattform entscheiden müsste, dann wäre es jetzt winkend, aber dann wäre es definitiv LinkedIn. Einfach, weil dort viel mehr Dynamik ist und viel mehr abgeht.
Wir haben noch eine Frage reinbekommen zum Thema Erfolgsmessung. Nutzt ihr die nativen Analytics von LinkedIn oder Drip-Tools? Analytics, die gibt es da vor allen Dingen, also verstärkt für die Company-Pages, wenn ich das richtig verstehe. Und eher so dünnlich bei den persönlichen Profilen. Zu Drip-Tools kann ich nichts sagen. Norbert, du vielleicht?
Nee, ich weigere mich gegen Drip-Tools, weil ich das schon zu oft erlebt habe, dass auch Leute bei Xing und LinkedIn rausgeschmissen wurden, weil sie Tools benutzt haben. Ich würde den Teufel tun, ein Tool zu nutzen, was nicht von LinkedIn zertifiziert ist, aus purer Panik rausgeworfen zu werden. Und die Sachen, die eingebaut sind, die nutze ich schon. Sowohl auf der Post-Ebene, eben halt auch der Indikator, da gucke ich auch immer mal wieder rein, wie sich der bei mir verändert hat und so weiter.
Der Social Selling Index, meinst du? Mhm. Ja. Habe ich auch in den Chat gestellt für alle, die sich es interessieren.
Aber sonst
aber ist die Datenlage nicht so toll, oder? Ist mein Eindruck. Da könnten sie ruhig ein bisschen mehr Transparenz auch gerade für die Nutzenden schaffen.
Ja.
Absolut, vor allen Dingen, wenn man, also wir hatten es ja gerade auch von Links gehabt, die ich vielleicht auch irgendwo verwende, um einen Kunden in den Sales-Prozess reinzukriegen. Da habe ich ja überhaupt keine Möglichkeit des Trackings. Ja, ich kann bei jeder Google-Anzeige oder so, kann ich mein Pixel mit einbauen und kann also meine Tracking-ID und kann dann tatsächlich auch gucken, welches Werbemittel hat denn wie gearbeitet und wie konvertiert. Das kann ich bei LinkedIn und Xing so heute nicht. Aber ich kann auch nicht so Anzeigen schalten, wie ich das jetzt bei Google und Facebook machen kann. Aber wir nutzen das schon auch, ganz ehrlich. Ja, wenn wir mal coole Produkte haben oder so, dann posten wir schon auch mal auf LinkedIn. Jetzt beispielsweise hatten wir bei Valentinstag, Valentinstag, nee, wie heißt doch Valentinstag, ja? Hatten wir die Apple Earpods für irgendwie kleines Geld. Und das haben wir auch gepostet, auch in den Social-Plattformen. Zwar immer über Privataccounts und über Mitarbeiter, aber da wäre halt schon cool gewesen, mal zu gucken, wie viele Menschen haben denn tatsächlich auf so einen Post reagiert, haben draufgeklickt und haben sich zum Schluss so einen Teil gekauft. Und das kann man aus unserer Wahrnehmung bisher nicht.
Da bin ich nicht Expertin, aber es könnte schon sein, dass es über Referrer-Links oder so möglich ist, das zu tracken. Ich wollte noch ergänzen, es gibt natürlich auch die Anzeigenlösungen, ne? Die Ads-Lösungen.
Aber also, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, also Referrer hilft mir ja nicht, weil wenn ich brauche ja einen eindeutigen Kenner, den ich durch meinen gesamten Bestellprozess mit durchschleife. Ja. Und den kriege ich über die Tools von LinkedIn nicht.
Okay.
So, und das ist das Problem, ja.
Ja, genau. Also Thema Zahlen und auch Nachverfolgbarkeit in den Sales-Prozess eher schwierig im Moment. Ne? Und ich betreue einige Company-Pages, da würde man sich auch wünschen, dass mehr Insights da wären für die Unternehmen, die sich da ja auch sehr viel Mühe geben teilweise in Kontakt mit Leuten zu kommen und da sinnvollen Content zu posten. Ne? Mhm. Ja. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Ich würde ganz gern noch, dass vielleicht jeder von uns 2, 3 Tipps gibt, so aus der eigenen Erfahrung, so ein paar Best Practices. Und wenn wir es schaffen, dann noch einen Ausblick. Wie geht es eigentlich weiter bei LinkedIn? Gunther, magst du starten?
Ja, also ich habe überlegt, also mein echtes Best Practice habe ich gerade schon mal angesprochen, das ist das Netzwerk. Ich habe das jetzt ein paar Mal festgestellt, wenn ich Termine habe mit Menschen, die ich bisher nicht kannte, egal ob das jetzt beruflich oder also jetzt meinem Job oder so, oder falls ich auch vielleicht mich mal beruflich verändern möchte oder sowas, dann macht es hochgradig Sinn, sich die Menschen, mit denen man sich trifft, vorher über LinkedIn mal anzugucken und zu gucken, wen kenne ich eigentlich, der den auch kennt. Und teilweise auch da mal drüber zu sprechen und dann eine Erfahrung auch mal zu sagen, hey, pass auf, ich habe hier einen Termin, kannst du mir vielleicht eine Referenz schreiben, auch nochmal aus einer früheren Zusammenarbeit, die du mir in mein LinkedIn-Profil reinschreiben kannst, weil darauf kann man wiederum referenzieren, wenn man das Gespräch dann hat und sagt, hey, wir haben gemeinsamen Bekannten, ich habe übrigens auch eine Referenz dabei, der was über unser früheres Zusammenleben geschrieben hat, das kommt echt gut. Also das ist so meine Erfahrung jetzt aus den letzten 2, 3 Jahren, dass man also ein Netzwerk pflegen muss. Deswegen mache ich das auch alles, ja, irgendwie auch mit meinen Kollegen auf der Arbeit. Das macht jetzt auch hochgradig Sinn, auch sich mit Menschen aus der Firma, aus der gleichen Firma zu vernetzen, weil man daraus dann in die Zukunft gesehen echtes Kapital schlagen kann, wenn man Termine hat, wie gerade beschrieben. Das ist mein absolutes Highlight aus dem Thema.
Super, danke. Was meinst du, Norbert?
Ja, schön, Gunther, dass du das noch angesprochen hast. Das hat auch so ein bisschen auf der Seele noch gelegen, das Thema Networking, Empfehlungen, Kenntnisse bestätigen und so weiter, weil es einfach unheimlich hilfreich ist. Meine Empfehlung wäre, wirklich Medienkompetenz aufbauen, wirklich investieren, dieses Tool verstehen wollen, weil das Tool ist es wert, die Plattform ist es wert, da Zeit reinzustecken, Kompetenz aufzubauen und dann eben auch über die nervigen Sachen hinwegschauen. Die Zombies einfach ignorieren, versuchen die frühzeitig zu erkennen. Selbst wenn ich einen angenommen habe, kann ich ihn wieder rauswerfen aus meinen Kontakten. Also davon sich nicht abhalten lassen von Zombies und Co. Und dann aber wirklich überlegen, wie kann ich in mein Gesamtkonzept, wie kann ich LinkedIn einbauen? Wenn es mir um Personal Branding geht, wie kann ich dieses Tool dafür nutzen, um als Experte wahrgenommen zu werden und dann agiere für deine potenziellen Kunden, agiere nicht für den Algorithmus. Wenn ich in einer größeren Organisation bin, wie kann ich das in meinen Vertriebsprozess einbauen? Wie kann ich LinkedIn für Lead-Generierung nutzen? Wie kann ich LinkedIn für Bestandskundengeschäft nutzen, für Cross-Selling, Upselling? Wunderbar geeignet, wenn ich die Kunden schon kenne, wenn ich den Kontakt aufgebaut habe. Also wie kann ich LinkedIn in meinen Gesamtprozess mit einbauen? Das wäre so meine Empfehlung.
Ja, ich ergänze gern noch, ich greif das von dir auch auf, Gunther, die Skills sind wichtig zu pflegen. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute Skills eingestellt haben über sich, als sie gestartet sind, dann haben sie es vergessen und heute sind sie ganz woanders und es drückt einfach, steht nicht mehr für das, was sie heute in ihrer Rolle sind, dass man sich die immer mal anschaut und auch so sortiert, dass Empfehlungen für die richtigen Skills auch reinkommen. Das ist sicher sehr sinnvoll. So im Sinne des Frühjahrsputzes vielleicht auch ganz simpel mal gucken, stimmt mein Foto noch oder würde ich mich selbst nicht wiedererkennen? Ne? Jetzt kann man das auch mal im Frühjahr angehen, sowas, ein schönes neues Foto machen. Und ja, und dann immer ein paar Minuten Zeit am Tag für Interaktion auch nehmen. Mal bei anderen gucken, mal was liken, kommentieren. Das zahlt auch auf die eigene, auf das eigene Profil ein, denke ich.
Ja, das ist so das Reziprozitätsprinzip, ne? Wenn ich jemand anderes ein Like gebe oder einen Kommentar gebe, dann ist so immer das Gefühl, es kommt auch was zurück. Wir Menschen sind ja so veranlagt, bekommen wir was geschenkt, haben wir immer so den Drang, etwas zurückzuschenken. Das hat schon am Anfang bei Twitter wunderbar funktioniert und es funktioniert heute bei LinkedIn noch viel besser mit liken, kommentieren, mit einer Empfehlung geben, mit einem Kenntnis bestätigen. Ganz oft kriege ich dann eben Ähnliches zurück und oder sogar noch mehr zurück.
Absolut.
Und spannend ist ja auch, wenn ich meine Stichworte da eintrage, gibt es ja die drei, die ich besonders highlighten kann oben dran. Mhm. Und oftmals, also mir ist es mal passiert, ich habe immer gedacht, ich habe so für mich drei Themen gehabt, wo ich gesagt habe, das sind die, die ich highlighten will. Und dann habe ich irgendwann mal, warum auch immer, dann nochmal reingeguckt, wie viel Likes habe ich denn auf meine ganzen 20, 30, die da hatten. Und das waren vom Volumen her ganz andere, als wie die ich geliked habe, ja. Auch nochmal spannend, was mir andere Menschen einem testieren, wo sie einen gut finden oder besondere Kompetenz haben, zu dem, was man selber hat. Also Fremdbild, Eigenbild. Mhm. Und das macht dann auch durchaus mal Sinn, die Dinge auch mal zu tauschen und dann mal die drei relevanten Dinge nach oben zu ziehen, die auch andere Leute an dir gut finden.
Ja, sehr guter Tipp. Jetzt haben wir noch 5 Minuten für den Ausblick. Ich fange mal kurz an. Also ich glaube, dass LinkedIn fürs Employer Branding einfach immer wichtiger wird wegen Fachkräftemangel. Wir wissen es. Der wird eher stärker als weniger stark. Dann müssen die Profile stimmen. Ja, gibt es auch so Dinge wie Corporate Influencer Programme, die man auflegen kann, um eben auch verstärkt auch bei LinkedIn um neue Mitarbeitende zu werben als Unternehmen. Genau, und das andere ist der Klassiker, was wir schon gesagt haben, wenn wir einen Unterschied da machen wollen, müssen wir eben auch relevant sein. Und da gibt es so ein paar Tipps und Tricks, wie das gehen kann. Und das gilt auch für die Zukunft. Das gebe ich jetzt an dich weiter, Norbert. Was meinst du?
Ja, mein Ausblick und damit auch meine Hoffnung ist, dass man versteht, dass man im Vertrieb nicht nur ein Auto und ein Handy braucht, sondern dass man mit so einem Tool wie LinkedIn eigentlich viel, viel mehr erreichen kann, weil gerade mit Corona, Außendienst, das Außen ist weg, wo ist meine Lebensberechtigung? Wenn man dann sagt, eigentlich ist das Account Management und um Accounts zu managen, egal ob wir über Lead-Generierung reden, über Bestandskunden, ist LinkedIn eigentlich das Tool der Wahl. Und da hoffe ich, dass eben der Großteil der Vertriebler das erkennt und eben Zeit investiert in dieses Tool, um damit eben im Vertrieb effizienter und erfolgreicher zu sein.
Super, Gunther.
Ja, bei uns ist so dieses der Ausblick eben, ich habe ganz gute Kontakte zu Xing rein, weil ja Peter Optimo hat er vielleicht gesehen, ist ja jetzt der neue Xing-Chef, das ist ja mein alter Kongster-Geschäftsführer-Kollege hier von da hört man so vielleicht auch mal ein bisschen mehr und da geht es auch ein bisschen darum, wie kann ich Xing und LinkedIn auch als tatsächliche Werbeplattform nutzen, auch ohne die Leute jetzt irgendwie zu tot zu müllen mit Werbung und wenn das der Ausblick ist nach vorne raus, dann ist das neben einem Netzwerk und was wir jetzt gerade besprochen haben, durchaus eine interessante Plattform, um Programmatic Advertising auszuspielen, weil ich weiß ja ganz viel über die Leute und ich kann ja dann auch entsprechende Werbemittel hoffentlich irgendwann mal an die Menschen ausspielen, die ich kenne und von denen ich weiß, dass sie irgendwie affin für meine Produkte sind. Das ist so das, worauf wir massiv hinarbeiten, dass das tatsächlich für uns auch mal eine weitere Plattform wird, um Kommunikation zu betreiben. Und da sehen wir durchaus Potenzial, der auch gerade angegangen wird.
Mhm. Mhm. Gibt es da eine Timeline irgendwie oder?
Gar nicht. Also ich meine, die müssen ja auch gucken, wie sie sich monetarisieren. Das Thema ist ja, die verdienen ihr Geld ja dadurch, dass sie diese Beiträge generieren und ihr dann irgendwie dieses Pro-Job und weiß der Geier was alles verkaufen, was viel Geld kostet und dass die Headhunter viel Geld dafür bezahlen, dass sie da drin sind. Aber sie brauchen ja weitere Einnahmequellen und da nehme ich wahr, dass das durchaus ein Thema sein wird, aber wie schnell das geht, keine Ahnung.
Ja, in dem Sinne, wir haben eine Punktlandung jetzt gemacht. Norbert Schuster, Gunther Fritsche, vielen Dank. War toll, dass ihr alle dabei seid.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2022. Es diskutierten Maike Leopold, Beraterin für digitale Kommunikation, Norbert Schuster, Speaker und Autor und Gunther Fritsche, Vice President Cluster Touchpoint bei der Telekom. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.